Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen an diesem Morgen. Ganz besonders begrüße ich Herrn Albrecht Schwarz, der uns heute im Wort dient, und seine Frau Rosi. Jetzt habe ich die gesucht. Ich möchte zum Eingang ein Wort zum Gruße stellen, und zwar aus dem Galaterbrief. Ich möchte lesen aus Galater 2, den Vers 19 und den Vers 20. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Sehr bekannte Worte. Und mit Paulus spricht hier, denke ich, ein Mensch, bei dem ein Herrschaftswechsel so richtig stattgefunden hat. Das Ich ist zurück, ist ja verschwunden, glaube ich nicht, aber es ist zurückgegangen, ganz stark. Und der auferstandene Christus hat den Platz eingenommen. Und sein Glaube, der bestimmt sein Leben. Ich halte es immer wieder als Spiegel auch vor mich, und da wird man dann eigentlich immer irgendwie ein bisschen blass. Ein erstes ist der Glaube an den Sohn Gottes. Und ein zweites ist dann, in das Wesen von Jesus umgestaltet zu werden. In seine Sanftmut, in seine Demut und in seine Liebe. Zum Satz, Christus lebt in mir, habe ich was von Ströter gefunden. Das ist ein Text, den er da verfasst hat. Das ist das ganze Geheimnis. Dabei hört dann alle Religion auf. Von Stund an hört ein solcher Mensch auf, Religion zu treiben. Das heißt, durch Leistung und Verdienst Gott gnädig stimmen oder imponieren zu wollen. Sein eigentliches Leben besteht nicht mehr in den Dingen, die er tut, den Urteilen, die er bildet, den Überzeugungen, die er hegt, sondern einfach in Christus, den Lebendigen, den Auferstandenen, den Herrn, dem Geist. Da können wir uns nur wünschen, dass jeder von uns beides bejaht und auch fortschreitend praktiziert. Erstens, mein ichhaftes Wollen, mein ichhaftes Wünschen, mein Wissen, mein Überzeugtsein von Dingen, mein Recht haben im Glauben, mein den anderen sagen zu müssen, was das Richtige ist im Glauben. Und das Zweite ist, dass das Überzeugtsein, das uns der Herr reingibt, sein Geist, das ist bei uns. Christus bestimmt und führt mein Leben. Und man sieht und spürt es, dass der Christus in uns ist. Mit dem Gedanken möchte ich euch bitten, dass ihr die Liederbücher nehmt. Und wir wollen das Lied 936, die Verse 1 bis 4. Das blaue Liederbuch 936, Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Ich komme dann zu den Bekanntgaben. Bei den Geburtstagen haben wir nur einen Geburtstag am Samstag. Jetzt kann ich meine eigene Tochter ansagen. Die Sandra hat am Samstag Geburtstag. Ja, und dann haben wir mehrere Sachen. Zum einen soll ich ganz liebe Grüße ausrichten von der Veronika und vom Hans-Jürgen Krawczyk. Die waren ja jetzt ein paar Wochen in Spanien in Urlaub und als sie jetzt zurück waren, ist die Veronika leider wieder gestürzt. Das mal beim Rückwärtslaufen ist sie über den Wäschekorb gefallen und hat sich den rechten Oberarm gebrochen. Und ziemlich weit oben. Und war jetzt im Krankenhaus und es ist sehr gut zusammen jetzt eingerichtet. Und die Ärzte meinen, man könnte vielleicht um eine OP, und es sind dann eigentlich zwei Operationen, rumkommen. Und sie versuchen es jetzt erst einmal so, aber sie hat ziemlich Schmerzen und kann eigentlich gar nichts machen. Der Hans-Jürgen ist jetzt, hat er gesagt, jetzt bin ich ihr rechter Arm und ihr linker Arm. Ja, wollen wir an sie denken. Ja, am Samstag, den 28., das ist also in ein paar Wochen, es ist noch weit hin, aber ich möchte es jetzt schon sagen, ist Spielstraße. Unten im Innenhof, Kegeln, Geschicklichkeitsspiele, Trichter werfen, ja, Spiegel malen, gar nicht einfach. Und es gibt tolle Preise für die Gewinner. Also wer im Bekanntenkreis Kinder hat, die er kennt und so, da einfach mitbringen, herkommen. Und wir haben bestimmt wieder ganz eine tolle Spielstraße. Das ist immer der große Hit. Um 13.30 Uhr geht es an, bis ungefähr 16.30 Uhr. Wir werden da auch eine Andacht haben. Und ich soll euch vom Michael ausrichten. Er freut sich, wenn ihr alle fleißig auch mit einladet. Ja, nächsten Mittwoch ist dann noch Bibelstunde und dann haben wir noch eine Bekanntgabe, aber da gebe ich das Wort weiter an die Ruth und an den Volkart.
Ja, guten Morgen von unserer Seite. Es sind ja schon ein paar Gerüchte durchgedrungen, von daher ist jetzt nochmal offiziell die Bestätigung. Also wir haben uns am Ostersonntag, am 20. April, verlobt und werden dann im Sommer heiraten, am 19. Juli in meiner erzgebirgischen Heimat. Und wir möchten schon mal an der Stelle und auf diesem Wege die Gemeinde dann zur Feier am 14. September hier in den Gemeinderäumen einladen. Wie gesagt, erstmal auf diesem Weg. Es kommt sicherlich noch eine schriftliche Einladung oder auf einem anderen Weg werden wir das noch irgendwie streuen. Ist ja noch eine ganze Weile hin und werden jetzt aber wahrscheinlich auch nach und nach so einige in Urlaub gehen, sodass wir es jetzt schon mal bekannt geben. Also am 14.09. den Termin schon mal vormerken. Und am 19. Juli ist eben die kirchliche Trauung eben im Erzgebirge in Großrückerswalde. Wir haben also jetzt seit Freitag dann offiziell die Aufgebotsbestätigung vom Standesamt, sodass es jetzt kein Zurück mehr gibt und wir da jetzt durch müssen. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr für uns betet. Dankeschön.
Ja, das machen wir doch gerne und wir wünschen euch für einen gemeinsamen Lebensweg Gottes Geleit und seine Kraft, ja, dass ihr alle Höhen und Tiefen, die es gibt, auch miteinander mit dem Herrn erleben könnt. Bevor ich dann jetzt die Stellen aus Hiob lese, der Albrecht wird uns zum Hintergründe, zum Verständnis des Buches Hiob einen weiteren Schritt unserer Verkündigung geben, möchte ich gern mit uns beten. Ja, lieber Herr, du bist so groß, du bist so mächtig. Ja, Vater, du bist allmächtig und wir dürfen Vater zu dir sagen. Wir sind Miterbe und Teilhaber. Ja, Herr, du nimmst uns mit hinein in deine Herrlichkeit. Du hast uns vor am Beginn der Zeiten berufen und du hast einen festen Plan mit uns. Wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns damit hineinnimmst, dass du uns dieses Leben hier schenkst, dass wir das in Glauben leben dürfen, dass du uns befähigst dazu. Ja, Herr, es ist nicht unser Verdienst, es ist nicht unsere Leistung, auch dass wir den Verstand haben, mit dem wir deine Worte lesen können und verstehen, sondern du hast es uns gegeben. Du schenkst uns das Verstehen, ja, du schenkst uns das Wollen und du schenkst uns das Vollbringen. Ja, alles kommt von dir. Wir wollen dir danken, dass du uns so reich beschenkst. Ich möchte jetzt die Stunde hinlegen. Sei dir dabei. Schenk dir uns offene Herzen und einen klaren Verstand, dass wir erfassen können in der ganzen Länge und Breite, was dein Wort für uns bedeutet, was du uns sagen willst. Ja und Herr, gib den Albrecht Vollmacht und Freude, am Wort zu dienen und uns offene Ohren. Wir loben und preisen dich. Amen.
Amen.
Ich lese aus dem Hiob 1, die Verse 1 bis 6 und 6 bis 12, Entschuldigung, und aus Hiob 2 dann die Verse 1 bis 6 als Gegenüberstellung. Also zuerst Hiob 1, 6 bis 12. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jehova zu stellen. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Und Jehova sprach zum Satan: Wo kommst du her? Und der Satan antwortete Jehova und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und Jehova sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und der Satan antwortete Jehova und sprach: Ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitztum hast du ausgebreitet im Lande. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste offen von dir los und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach Jehova zu Satan: Sieh, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und Satan ging von dem Angesicht Jehovas hinweg. Und jetzt im Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jehova zu stellen. Und auch der Satan kam in ihre Mitte, um sich vor Jehova zu stellen. Und Jehova sprach zum Satan: Von woher kommst du? Und der Satan antwortete Jehova und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und Jehova sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meinend. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, wie du mich wieder ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Und der Satan antwortete Jehova und sprach: Haut um Haut, ja, alles, was der Mensch hat, gibt er um sein Leben. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Und Jehova sprach zu Satan: Sieh, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte auch heute Morgen meine Dankbarkeit ausdrücken darüber, dass wir noch unverboten zusammenkommen dürfen, unverboten das Wort Gottes hören und auch reden können. Das ist alles andere als selbstverständlich. Nur wir hier im Westen Deutschlands, muss ich ja schon sagen, ja, wir hatten das Privileg, jetzt schon seit nach dem Krieg das wieder tun zu dürfen. Und wer die Europawahl beobachtet hat, der konnte feststellen, dass sich nicht nur die Medien, sondern auch die Politiker selber sich im Grunde totalitärer Sprache bemächtigen, ja, wenn es darum geht, Andersdenkende zu klassifizieren. Ich denke, das ist wohl sehr auffällig. Und das bedeutet aber, dass jetzt so wirklich das herauskommt, was damals in 1. Mose 10 und 11 geschah, als der Turmbau zu Babel gebaut wurde. Da hieß es nämlich, oder da heißt es, dass sich die Menschen einen Namen machen wollten, eine Stadt zu bauen, damit sie nicht zerstreut würden. Und damit haben sie sich absolut entgegen dem gestellt, was Gott gesagt hatte. Er hat nämlich gesagt, seid fruchtbar und mehret euch und verteilt euch auf der Erde. Und der Mensch hat genau das Gegenteil getan. Und das sind alle globalen Einheitsbestrebungen satanischer Natur. Und wenn wir das öffentlich verkündigt bekommen, dann wissen wir, dass es um das nächste, das dritte Babel geht. In nicht allzu ferner Zukunft wird auch die Stadt wieder gebaut werden. Das ist ganz klares Zeugnis der Schrift. Und das bedeutet Repression, weil es geht um dasselbe Thema. Es geht um Einigung. Und wer gegen die Einigung ist, der ist gegen eine gute Sache. Und er hat letztlich dann kein Recht mehr zu leben. Und so wird ja auch der Antichrist und der falsche Prophet jeden umbringen lassen, der nicht das Tier anbeten wird. Ja, das sind Dinge, die können wir uns jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber wenn das so in der Schrift steht, dann müssen wir damit rechnen, dass das wörtlich eintritt. Und das heißt aber, dass auch in der Gesellschaft, ja, die sich ja eher sehr materialistisch gibt, dass es dort eine Entwicklung geben wird, die ins Religiöse geht. Ja, weil ein Tier anzubeten und den Drachen anzubeten, das kann man nicht von heute auf morgen. Dazu müssen Entwicklungen in dem Denken der Menschen ablaufen und das wird gesteuert vom Teufel selber durch Geister, die Zeichen und Wunder der Lüge tun werden, wie uns der Apostel in 2. Thessalonicher 2, Vers 9 zum Beispiel sagt. Und es fängt natürlich nicht so platt und dumm an, sondern das geht subtil, ja, so klammheimlich und plötzlich bricht es aus. Weil es war an der Europawahl, für mich war das ein ganz klarer Ausbruch, dass durch alle Schichten hindurch dasselbe Vokabular verwendet wird gegen Leute, die nicht einmal Europa an sich, die Vereinigung komplett ablehnen, ja, sondern bestimmte Entwicklungen darin und bestimmte Machenschaften, die mit dem zusammenhängen, einfach angreifen und sagen, das müsse man anders machen. Und das ist für mich wirklich eine geistliche Entwicklung, und zwar eine Entwicklung, die durch den Geist der Finsternis gemacht wird. Und nun, ich möchte jetzt keine Endzeitstimmung erzeugen, versteht mich bitte nicht falsch, sondern im Gegenteil, wir dürfen mit Freuden feststellen, dass das Wort auch an der Stelle wieder Recht hat. Und das ist jetzt auch die Brücke zum Buch Hiob, denn da geht es um Dinge im Wesentlichen, die aus der unsichtbaren Welt gesteuert werden. Und wir hatten uns in dem Gesamtthema Hintergründe zum Verständnis des Buches Hiob das letzte Mal mit der unsichtbaren Welt beschäftigt, mit dem Einblick in die unsichtbare Welt. Und wir hatten zwei signifikante Ereignisse in der Bibel betrachtet. Das eine war die Opferung Isaaks, aber viel breiter noch hatten wir uns mit dem Ende Ahabs beschäftigt, in 1. Könige 22 und 2. Chroniker 18. Und wir wissen ganz genau, dass es da nicht anders zugegangen ist, wie da im Buch Hiob heißt und der Andi vorhin gelesen hat, es geschah eines Tages. Ja, und das bedeutet, dass diese Versammlungen, von denen wir jetzt einen Ausschnitt gelesen bekommen haben heute Morgen, die finden regelmäßig statt. Und jetzt gab es eben einen bestimmten Tag und der war entscheidend, weil es aufgrund dieses Tages und der Versammlung in den Himmeln eben zu diesem 42 Kapitel langen Buch gekommen ist. Das ist der Hintergrund für diese 42 Kapitel. Und wenn die Schrift etwas 42 Kapitel lang behandelt, dann geht es um was ganz, ganz Wesentliches. Und wir haben im Gegensatz zum Hiob ja eben die ersten beiden Kapitel, wo Gott unsere Seele und unsere Gedanken festnagelt auf das, was er zu dem Thema in diesen beiden Kapiteln sagt. Die beiden Kapitel hatten weder der Hiob noch seine Freunde. Und deshalb können wir auch nicht erwarten, dass der Hiob und die Freunde etwas Endgültiges zu dem, was in den Kapiteln 3 bis 42, bis 41 steht, sagen können. Sie müssen im Dunkeln tappen. Warum? Weil eben die Dinge in der unsichtbaren Welt für uns nicht sichtbar sind, außer Gott würde uns Details darüber selber offenbaren. Und genau das haben wir in den ersten beiden Kapiteln. Und wer sich mit dem Buch Hiob beschäftigt hat oder wer das gerade tut, ja, und wer jetzt vielleicht Hunger danach hat, das zu tun, was ich hoffe, der wird feststellen, wenn man das, was in den ersten beiden Kapiteln drinsteht, nicht immer gegenwärtig hat, dann wird man verrückt. Ja, selbst an Hiob fängt man an zu zweifeln, wenn man verschiedene Passagen seiner Reden liest. Und sicher, wenn, solange wir einigermaßen im Stuhl geordnet sitzen können und unsere Dinge tun, ganz anders wie Veronika, die jetzt externe, bei zwei Hände extern braucht, ja, die kann jetzt vielleicht viel eher nachvollziehen, ja, wie wir hier, die wir noch einigermaßen hier sein können, ja, und die Kraft haben, auch jetzt zu hören. Ja, wenn das mal zu solchen Dingen kommt, dann kommt man leicht eben in die Situation, wie der Hiob war. Gut, nach dieser längeren Vorrede wollen wir jetzt einsteigen. Es gibt zum Glück ein Ende der Herrschaft der Himmel. Das ist auch eine wichtige Botschaft der Schrift. Und die ist nicht erst in der Offenbarung beschrieben, sondern auch schon weiter vorne. Ich möchte dazu nicht zu viel sagen, aber doch wenigstens ein paar signifikante Stellen lesen. Jesaja 34, Vers 4 wäre die erste Stelle zu diesem Thema. Und der Jesaja hat ja zwei Teile. Und in die beiden Teile werden getrennt durch eine Beschreibung zur Zeit Hiskias, als Assyrien versucht hat, auch Juda vollends unter seine Kontrolle zu bekommen. Und so wird in dem ersten Teil Jesajas bis Kapitel 35 die Zeit bis zum ersten und auch bis zum zweiten Kommen des Herrn Jesus beschrieben. Das erkennen wir deshalb, weil in Kapitel 35 wird eine Zäsur gemacht und der Herr Jesus zitiert einen Teil aus Kapitel 35, den fragenden Jüngern Johannes, ob er denn überhaupt der wäre, der da kommen sollte. Und dann zitiert der Herr Jesus einen Teil von Jesaja 35, hört dann mitten im Vers auf. Und dort sehen wir, dass er genau dort aufhört, wo er dann weitermachen wird, wenn er wiederkommt. Ja, und deshalb wissen wir also sehr genau, um was es da geht. Und davor steht im Prinzip das, was in der Offenbarung bereits direkt vor dem Kommen des Herrn passieren würden. Das lesen wir jetzt einen Vers daraus. Und alles Heer der Himmel zerschmilzt und die Himmel werden zusammengerollt wie ein Buch und all ihr Heer fällt herab, wie das Blatt vom Weinstock abfällt und wie das Verwelkte vom Feigenbaum. Und wir wissen ja, dass Sterne vom Himmel fallen werden im Zusammenhang mit den sechs Siegeln und den Zornschalen und den Posaunen, die in der Offenbarung ablaufen. In Offenbarung 12, Vers 4, 7 bis 12, da leitet unser Gott und Vater das Ende der Herrschaft der Himmel über die Erde ein. Und das ist auch der Grund, warum die ganzen Dinge, die ich vorhin genannt hatte, eben jetzt so richtig beginnen herauszutreten an die Öffentlichkeit, sodass es auch der Letzte merken muss, wenigstens diejenigen, die den Geist des Christus in sich tragen dürfen. In Offenbarung 12, Vers 4, da lesen wir, oder im Vers 3 beginnt ein Zeichen in dem Himmel, und es erscheint ein feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hirne hat. Das ist das Tier, das nachher in Offenbarung 17 wieder auftritt. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort und er warf sie auf die Erde. Wenn wir jetzt uns vorstellen, dass praktisch die Gefolgschaft Satans auf die Erde herabkommt, dann haben wir einen Eindruck, was auf der Erde dann passieren wird, wenn so eine Menge von dämonischer Kraft sich hier unten auswirkt. Und jetzt lesen wir in Vers 7 weiter. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht ob, auch wurde ihre Stätte in dem Himmel nicht mehr gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird. Also 4 Begriffe, mit denen die Schrift Satan bezeichnet, stehen hier in diesem einen Vers. Und, also sie wurden besiegt, sie siegten nicht ob, auch wurde ihre Stätte in dem Himmel nicht mehr gefunden, und dann wird er heruntergeworfen. Und jetzt lesen wir in Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist die Rettung und die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. In Vers 12 heißt es dann, darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnet. Das heißt, die Gewaltherrschaft Satans und seiner Engel, die hat sich auch im Himmel negativ ausgewirkt gehabt, bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann beginnt sozusagen die Königsherrschaft des Christus, die sich dann auf die Erde fortsetzt, nach Offenbarung 19 ab Vers 11, die beginnt zunächst einmal im Himmel. Dann wird der Himmel sozusagen gereinigt. Ja, und deshalb ist auch das Bild im Alten Testament bei Jesaja, das Buch, das heißt das Buch, das was bisher gelaufen ist, das wird zusammengerollt und kommt weg. Und dann kommt was Neues, dann kommt nämlich er selber zurück auf diese Erde und er kommt durch die Himmel hindurch, durch die er hin zu Gott dem Vater ging und er reinigt zunächst die Himmel von der Herrschaft der Finsternis. Das gleiche lesen wir in Daniel 2, da möchte ich auch nur wenige Verse draus lesen. Und ich bitte euch, ja, wenn ihr wollt, lest bitte die ganzen Kapitel immer mit. Das ist mir sehr wichtig, weil wir können ja in einer Stunde nicht viel größere Zusammenhänge lesen. Ich möchte aber nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich hier Verse aus dem Zusammenhang reiße. Ja? Und deshalb bitte ich euch herzlich, dass ihr die Zusammenhänge selber lest und es dann auch nachprüft. Und wenn ich was Falsches sage, dann möchte ich bitte nicht, dass ihr hinter vorgehaltener Hand das kolportiert, sondern dass ihr mir das sagt und sagt, hier, hey, da steht was anders, bitte. Wie muss ich das verstehen? Ja, also ich nehme nicht den Anspruch, dass ich hier Absolutes sage, denn auch ich bin der fortlaufenden Schrifterkenntnis unterworfen. Und da möchte ich mich auch ganz klar dazu bekennen. Daniel 2, Vers 28, da heißt es, da geht es um die Deutung des Gesichtes von dem großen Standbild, das der Nebukadnezar gesehen hat. Und Daniel antwortet ihm, ich lese aus dem Zusammenhang heraus, zitiert, aber es ist ein Gott im Himmel, der die Geheimnisse offenbart und er hat dem König Nebukadnezar kundgetan. Und jetzt kommt das, um warum ich den Vers lese, was am Ende der Tage geschehen wird. dein Traum, die Gesichte deines Hauptes, auf deinem Lager waren diese und so weiter. Das heißt, was jetzt hier in diesem Gesicht dargestellt wird, bezieht sich auf das Ende der Tage. Da gibt es im Alten Testament mindestens 14 Stellen, die vom Ende der Tage reden. Die allermeisten davon reden tatsächlich vom Ende des gegenwärtigen bösen Äons. Und deshalb lese ich auch jetzt weiter in Vers 28, in Vers 34 und 44. In 34 heißt es: Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Vers 35, da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu der Sommertennen. Und der Wind führte sie hinweg und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Vers 44, da ist jetzt die Auslegung, die Gott selber über den Daniel gegeben hat. Und in den Tagen dieser Könige, also da geht es um die 10 Zehen, die aus Eisen und Ton bestehen, sind also nicht nur 4 Reiche, sondern 5. Das letzte ist aus eine Mischung aus Eisen und Ton. Da heißt es, in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches äonenlang nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk übergeben werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber für Äonen bestehen, also eine äonische Dauer haben. Und wir lesen davor, dass eben die Füße teils aus Ton und teils aus Eisen sind, dass die Eisernen und die Tönernen sich nicht miteinander vermischen. Und das ist auch klar, denn die Eisernen, alle diese Metalle, stellen eben Reiche in der unsichtbaren Welt dar. Und wir sind doch die Tönernen, ja, wir sind aus Staub, aus dem Erdboden. Und am Ende gibt es eine Herrschaft, die ist gemischt aus menschlichen Komponenten mit Geisterkomponenten. So wie es in 1. Mose 6 war. Und dass das nicht lange gut gehen kann, das ist klar. Das ist auch damals nicht lange gut gegangen. Und Gott musste durch ein Gericht eingreifen. Und genau durch dasselbe Gericht greift er am Ende wieder ein. Ja, und wir haben die alte Beschreibung von dem, was war, um fest dran zu glauben zu können, dass das, was geschehen soll, nach der Prophetie auch eintreffen wird. Denn die biblische Prophetie ist immer so aufgebaut gewesen, dass die Propheten Dinge gesagt haben, die in der nahen Zukunft der Hörerschaft eingetreten sind. Und das, was Gott damals gesagt hat, was später auftreten wird, das war noch in der Zukunft, aber weil Gott das, was für die nahe Zukunft prophezeit hatte, eingetroffen ist, deshalb konnten die Hörer auch den Glauben haben, dass Gott dafür auch das, was noch nicht eingetreten ist, eben auch durchführen wird. Und deshalb haben diese Leute immer einen Anker der Aussagen in dem Geschriebenen gehabt und einen anderen Anker in dem, was sie später erfahren werden. Oder was nachfolgende Generationen, was wir zum Beispiel auch mitkommen sehen in den Anfängen, die dann zu dem Tag Jahwes, zu dem Gerichtsereignis am Ende dieses Äons führen werden. Die Gemeinde ist hier auch mit eingebunden. Dazu lese ich in 1. Korinther 6, 2 und 3. Oder wisset ihr nicht, dass die Heiligen den Kosmos richten werden? Und wenn durch euch der Kosmos gerichtet wird, seid ihr unwürdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden, geschweige denn Dinge dieses Lebens? Die Gemeinde ist also mit an diesem Gericht, das Gott auf den ganzen Kosmos legen wird, mitbeteiligt. Natürlich haben zum Beispiel die 12 Apostel nach Matthäus 19 die Aufgabe, wenn der Herr auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, dann werden sie auf 12 Thronen sitzen und richten, was? Die 12 Stämme Israels. Auf Matthäus 19 wird es berichtet, Matthäus 25 wird uns das noch einmal bezeigt, dann wird ein Gericht über die Nationen gehen, hier unten, und Israel, also die 12 Apostel mindestens, werden dieses Gericht zusammen mit dem wiedergekommenen Herrn durchführen. Deshalb verwundert uns es nicht, dass der Paulus das Erlösungswerk seines Sohnes eben nicht auf die Menschen alleine reduziert hat. Wie wir gestern gesehen haben, dass eigentlich der Herr Jesus gestorben ist, zunächst einmal für Israel. Und er spricht von seinem Blut, das er vergossen hat, als dem Blut des neuen Bundes. Also betrifft es eigentlich zunächst nur Israel. Aber wir haben dann gelernt, dass der Paulus später auch vom Blut des Christus redet. Ja, es also erweitert, dieses Erlösungsmittel, die Seele des Sohnes, die durch das Blut dargestellt wird im Alten Testament, die hat er erweitert, und genauso geht es mit der Erlösung. Und die Erlösung, die Christus erfochten hat, ist eine kosmische Größe. Ja, etwas, was das All beinhaltet. Und deshalb Kolosser 1, 18 bis 20. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich zu versöhnen, indem er oder nachdem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Oder, wie man es auch wiedergeben kann, es sei das, was sich auf der Erde, wie auch das, was sich in den Himmeln befindet. Und so hat eben das Erlösungswerk des Christus eben das ganze All umfasst. Denn das ganze All, beziehungsweise der Kosmos, große Teile von dem, was Gott geschaffen hat, ist eben unter der Herrschaft Satans noch bis zu dieser Stunde. Was ist der geistliche Hintergrund für die schwere Versuchung Hiobs? Jetzt wollen wir direkt wieder zu Hiob springen, und dann verstehen wir auch, warum ich jetzt so eine globale Einleitung gemacht habe. So hat eine der Fragen gelautet, die wir ganz am Anfang unserer Betrachtung gestellt haben. Nach dem, was wir bisher aus der Schrift erkannt haben, können wir jetzt an die Kapitel 1 und 2 gehen, die uns vorher, aus denen der Andi zwei Abschnitte vorgelesen hat. Und wir werden diese Frage auch beantworten können. Dort finden wir dieselbe Ausgangsposition wie in 1. Könige 22 vor, dass sich eben eines Tages Söhne Gottes vor Jahwe stellen und dass Jahwe den Vorsitz hat in dieser Versammlung und dass auch der Satan in dieser Mitte der Söhne Gottes auftritt. Denn er ist ja genauso ein Sohn Gottes wie die anderen Söhne in der unsichtbaren Welt. Der Herr selber führt den Vorsitz und er bestimmt letztlich, was getan wird und was nicht. Das haben wir ja auch gesehen bei 1. Könige 22, da waren die Söhne Gottes und Gott hat gesagt, wer wird dafür sorgen, dass der Ahab nach Ramoth Gilead geht und dort fällt? Das war die Vorgabe. Der Ahab sollte in Ramoth Gilead fallen. Und dann heißt es, das ist interessant, ja, der sprach der eine so und der andere so. Wir wissen nicht, da sind vielleicht zig Vorschläge gekommen. Und dann heißt es, es trat ein Geist hervor und der sagt, ich will ihn bereden. Und dann muss er in der Versammlung öffentlich bekennen, wie der das machen möchte. Und was macht er? Er sagt, ich will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Wundert uns, dass wir heute, dass alle unsere Propheten, ja, in Anführungszeichen dieselbe Sprache reden. Nochmal an die EU-Wahl erinnern, die schwätzen alles Gleiche. Und das ist verdächtig, ja. Wenn 400 Mann sagen, jawohl, der Jahwe hat alles in deine Hand gegeben, du kannst nach Ramoth Gilead gehen und den Sieg davontragen. 400 Leute, keiner war, der da irgendwie seine Stimme erhoben hat. Moment mal, da müssten wir vielleicht noch verschiedene Dinge betrachten. Ne? Ist es nicht so heute auch? Und deshalb ist es so brisant, was wir im Buch Hiob lesen. Zum Glück steht in Psalm 135, 5 und 6 ein kostbares Wort. Und ja, wenn jemand da ist, der vielleicht nichts mitnimmt aus der Stunde, außer den beiden Versen, dann hat er schon was ganz Wesentliches begriffen. Denn da heißt es, denn ich weiß, dass Jahwe groß ist und unser Herr groß vor allen Göttern. Alles, was Jahwe wohlgefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde und in den Meeren und in allen Tiefen. Das heißt, Gott hat alles im Griff und deshalb wird im letzten Sinne alles gut werden. Warum? Weil Gott selber tut, was ihm wohlgefällt. Das heißt, was ihm wohlgefällt, das gibt er nicht aus der Hand. Das lässt er nicht tun. Wir lesen in Jesaja 46, sein Ratschluss wird zustande kommen, aber mein Wohlgefallen werde ich tun. Und es ist nicht kostbar, was immer in dein und mein Leben kommt, ja, das hat der Herr im Griff. Und er, was lesen wir in Römer 8? Der Vers wird so gern zitiert, aber was steckt da letztlich dahinter, dass Gott es macht, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Die müssen es. Warum? Weil es Gottes Wohlgefallen entspricht, dass es so ist. Und deshalb sorgt er dafür, dass alles, auch das Negative, auch unser eigenes Versagen, unsere Sünde, letztlich nicht zu einer Katastrophe führen kann, sondern dass sie dienen muss zu dem Ziel Gottes. Und ihr versteht, dass das natürlich kein Freibrief ist für meine eigene Dummheit und für meinen eigenen Dickkopf, ja, sondern dass es zum Glück diesen Ausweg gibt. Denn alle Versuchungen, das wissen wir auch, das hat jeder in seinem Leben schon erlebt, die ist ja dazu da, dass wir grundsätzlich die Grätsche machen, ja, dass wir daran kaputt gehen. Dazu sind die Versuchungen da. Und das lesen wir auch eben in den beiden Kapiteln Hiob 1 und 2. Der Satan wollte ja den Hiob zu Fall bringen. Er wollte Gott widerlegen. Und es hat Gott es so geführt, dass das nicht funktioniert hat. Das ist der Hintergrund. Und genau das ist das, was der Psalm 135, 5 und 6, wie auch andere Stellen, in der Schrift aussagen. Es ist auch sehr tröstlich, dass wir dort lernen, dass der Satan Rechenschaft geben muss über sein Tun. Denn Gott fragt ihn, wo kommst du her? Und dann muss er sagen, woher er kommt und was er gemacht hat. Es ist nicht so, dass der Satan souverän handeln kann. Er ist in dieser Versammlung der Söhne Gottes rapportpflichtig. Ja, in der Geschäftswelt, wenn da jemand in eine bestimmte Stellung gehoben wird, was liest man da dabei? Er berichtet an den und den. Das heißt, da wird dann der nächste Vorgesetzte genannt, an den der berichten muss. Das heißt, er muss für die Person dann Rechenschaft ablegen über sein Tun. Und genau so ist Satan hier in dieser Versammlung Gott gegenüber rechenschaftspflichtig. Und alles, was über dein und mein Leben kommt, geht über den Tisch unseres Gottes. Auch das ist wieder sowas. Ja, wenn wir nur das mitnehmen, dann haben wir ein etwas Wesentliches kapiert. Ja, jetzt wollen wir zu Hiob Kapitel 1, Vers 6 gehen. In dieser Versammlung dort führt Jahwe den Vorsitz und bestimmt die Tagesordnung. Nach dem Rapport Satans über sein Tun fragt Jahwe nach Hiob. Jahwe selbst macht Satan auf seinen Knecht Hiob aufmerksam. Denn er lebte offenbar bereits vorher als leuchtendes Zeugnis für seinen Gott. Die Verse 9 bis 11 zeigen, dass der Satan sehr wohl über Hiob Bescheid wusste, ihm aber keinen Schaden zufügen konnte. Warum? Weil er von Gott eingezäunt war. Sind wir nicht auch Eingezäunte? Hat uns nicht unser Gott versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe nach Kolosser 1, 13? Wir sind also, sagen wir, geistlich gesehen in der gleichen Position wie der Hiob. Und das ist mir auch wichtig, ja, dass ich, ja, und dass wir, jeder von uns, begreifen, dass auch die Geschichten des Alten Testamentes einen ganz wesentlichen Lernertrag für mich ergeben, weil es dort Menschen gab, die zwar den Geist Gottes nicht so in uns, in sich hatten, wie wir das heute haben, aber sie waren in dem Herrschaftsbereich Gottes und niemand konnte ihnen etwas antun. Sie mussten immer vorher fragen. Und genau das muss die Finsternis auch. Wenn jemand von uns in ein Leiden geführt werden soll, dann geht es nicht einfach so zufällig, sondern dann bekommt irgendjemand die Genehmigung, dass es uns für eine gewisse Zeit lang schlecht geht, ja? Wenn man so sagt. Das geht über Gott. Und deshalb lesen wir auch im Kapitel 2, du hast mich angestachelt, ja, oder angereizt, ihn zu verschlingen. Und wir wissen doch ganz genau, dass all diese Aktionen vom Teufel ausgegangen sind. Und trotzdem sagt Gott, mich hast du angestachelt, dass ich ihm Böses tue. Und der Hiob hat auch alles, was er erlebt hat, aus der Hand seines Gottes genommen. Er hat nicht gesagt, der Teufel hat getan, sondern hat gesagt, Gott hat getan, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Und so dürfen wir auch alles aus den Händen unseres Gottes nehmen. Wir erkennen an dem, was der Satan sagt, dass der Satan die Menschen beobachtet und durchaus für uns nachvollziehbare Schlüsse zieht daraus. Aber er hat die Herzensgesinnung Hiobs gegenüber seinem Gott missinterpretiert, so wie sich das später dann zeigen wird, nach dem ersten Anlauf gegen Hiob. Es gibt ganz sicher genügend Menschen mit einer Gesinnung, die Satan dem Hiob unterstellt hat, nämlich, der hat eine Menge Besitz, der hat Einfluss, ja, wenn wir Hiob 29 lesen, wenn Hiob geredet hat, dann haben alle geschwiegen, auch die Fürsten dort. Lest es mal nach in Hiob 29, das ist wunderbar, was da steht. Allerdings ist ratsam, wenn wir an der Stelle keine Steine werfen, sondern unser Herz unter den Gehorsam des Christus stellen, denn sehr leicht kann sich eine derartige Gesinnung, wie der Satan sie vorbringt, durchaus in uns entstehen. Etwa, ich bin gehorsam, ja, ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde in München, ja, ich gehe auch in die Bibelstunde, arbeite mit, also ist Gott verpflichtet, dass es mir gut geht. Und schon bin ich genau bei dem, was der Teufel Hiob unterstellt hat. Also wir sind gar nicht so arg weit weg, rein praktisch von uns aus gesehen. Also ist Vorsicht geboten. Vers 12, Gott gibt Erlaubnis für den Angriff auf Hiob, auf das, was er hat. Interessanterweise gehörten auch seine Kinder da dazu, zu dem, was Hiob hatte. Das ist interessant und ich weiß, als junger Mensch, da ist mir das mal in die Knochen gefahren und da habe ich mir überlegt, wenn Gott mir mal Kinder gibt, dann will ich daran denken. Ja, dass Gott es mir als Besitz gegeben hat, dass sie aber auch genommen werden können. Ja? Und dass ich mein Herz nicht daran hängen darf, ja, in der Form, dass ich in eine Abhängigkeit gerate. Ja? Weil sonst kann ich ja eben nicht sagen, wenn Gott mit meinen Kindern was tut, was mir nicht gefällt, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen. Ja? Dann komme ich da in einen Konflikt. Hiob 1, 20 und 21. Gott, der Hiob nimmt alles aus der Hand seines Gottes. Und das ist für mich auch immer wieder bezeichnend in Bezug auf schwierige Lebensführungen, die uns treffen, dass wir lernen, und da gibt uns Gott auch Gnade, dass wir es lernen können. Das müssen wir nicht aus dem Stand können, ja, aber lernen, dass wir alles aus der Hand unseres Gottes nehmen, denn dann verherrlichen wir unseren Gott maximal. Denn nichts in unserem Leben geschieht ohne seine Genehmigung und ohne dass er die volle Verantwortung dafür übernommen hat. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, dass das, was mir geschieht, aus meines Gottes Hand kommt und dass er die Verantwortung dafür übernimmt und schon vor Grundlegung übernommen hat. In Vers 22 steht dann das gewaltige Zeugnis: Bei diesem allem sündigte Hiob nicht. Und es ist interessant, was da unter Sünde verstanden wird in dem Vers. Und er schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Das heißt, der Hiob hat in allem gesagt, Gott hat keinen Fehler gemacht. Man könnte auch sagen, naja, da hat Gott einen Fehler gemacht, aber weil Gott Gott ist, deshalb akzeptiere ich auch das. Das wäre falsch. Denn Gott macht keinen Fehler, auch wenn ich das empfinde. Und deshalb steht da auch, dass ich, ja, und hier denke ich, müssen wir erst eher in dem Sinne denken, dass da das Wort eigentlich Zielverfehlung heißt. Das heißt, ich gehe in meinen Gedanken auf eine falsche Richtung zu. Wenn ich Gott einen Fehler zuschreibe, dann habe ich das Ziel verfehlt, weil ich eigentlich genau weiß, dass Gott keinen Fehler macht. Also muss ich das dann aus dem Gehorsam Gott gegenüber sagen, auch wenn ich das nicht fühle. Und ich werde negative Ereignisse nicht gut fühlen. Ja? Oder ist jemand da, der dabei sich gut fühlt, wenn es ihm schlecht geht? Höchstens in der Weise, dass er sagt, ja, ich muss jetzt hier unten durch, aber ich will es einfach im Gehorsam aus meines Gottes Hand nehmen. Ja? In diesem Sinne kann ich mein Gefühl erziehen, dass ich so zu fühlen lerne. Aber eigentlich fühle ich nicht so. Der Herr Jesus hat am Kreuz auch gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat aber nicht gesagt, dass dabei sein Gott einen Fehler gemacht hätte. Da dabei. Ja? Das ist das Entscheidende. Nun können wir zu Kapitel 2 gehen. Da ist wieder so eine Versammlung und man hat das Gefühl, Gott hätte einfach einen Teil von seiner ersten Rede aus dem Papier ausgeschnitten und an der Stelle wieder eingeklebt. Ja, das ist praktisch, oder wie so ein Endlos-Tonband. Ja, oder bei der Schallplatte springt ja manchmal bei alten Schallplatten die Nadel immer wieder ein Stück zurück und dann hört man manche Sachen mehrfach. Und genau das, den Eindruck hat man, wenn man Vers 6 liest. Satan erwähnt verständlicherweise von Hiob nichts. Er hätte ja eigentlich schandenhalber, sagen wir Schwaben, davon reden können und sagen, der Hiob hat also doch standgehalten bis jetzt. Er hätte eigentlich sagen müssen. Und wenn wir jetzt weiter nachdenken, der Hiob, der Satan, der geht jetzt aufs Ganze. Und er hat nichts Anerkennendes, zumindest verbal transportiertes, ja, hat er nichts Anerkennenswürdiges für den Hiob übrig, sondern er schuldigt ihn weiter an. Und damit können wir erkennen, dass das praktisch eigentlich schon ein Eingeständnis war, dass er sich getäuscht hatte. Weil sonst würde er jetzt nicht noch mehr fordern. Weil Gott hat doch ganz klar gesagt, er ist in deiner Hand und du hast ja nur vom Besitz geredet. Satan hat gesagt, der ist deshalb gottesfürchtig, weil er hat. Also nimm er das weg, was er hat. Gott hat es genehmigt, er durfte alles wegnehmen, was er hat. Und der Satan war noch nicht zufrieden. Er hat sich Der Satan ist grenzenlos böse von seinem Denken her. Ja? Er geht aufs Ganze und will Gott alles wegnehmen. Sieht man, der ist nicht zufrieden, auch wenn er jetzt, er hat hier ganz klar eine Schlappe eingefahren. Nicht, weil der Hiob so toll war, sondern weil Gott seinen Knecht Hiob so weit erzogen hatte, dass das funktionieren konnte. Denn sonst hätte das ja Gott gar nicht genehmigt. Ja? Das ist auch so ein Punkt, wo man drüber nachsinnen muss. Und erstaunlicherweise geht Gott wieder darauf ein. Es ist erstaunlich, welche Langmut Jahwe dem Satan gegenüber übt. Er grenzt allerdings die Schwere der Schläge ganz genau ab. Und wir lesen, wenn man das genauer nachsieht, hier etwas, was der Satan sicher ganz gewiss nicht gerne getan hat. Da heißt es nämlich, bewache seine Seele, heißt es dort an der Stelle. Der Satan musste also darauf aufpassen, dass die Seele Hiobs keinen Schaden nimmt. Und auch musste er dafür sorgen, dass der Hiob seine Seele nicht wegwirft. Denn es gibt durchaus Stellen, aus denen man sehen kann, dass er ganz kurz davor gestanden hat. Werden wir gleich hören. Er dürfte ihn auch nicht so bedrücken, eben dass er selber aus dem Leben geht. Denn Menschen, die ihrem Gott bedingungslos gehorchen, sind Satan ein Gräuel. Sie stören seine Machenschaften und sind eine Anklage gegen ihn und seine Untertane. In Klammer auf, EU-Wahl, Klammer zu. Unser Herr wollte in diesem Fall, dass Hiobs Zeugnis noch tiefer geht. Und es zeigt, wie wichtig Hiob für seinen und unseren Gott ist. Auch du und ich, bei all unserer Schwachheit und Versuchlichkeit, unserem Fallen und Aufstehen, aller Unvollkommenheit, wir sind unserem Gott und Vater sehr wichtig, jeder Einzelne. Ja, auch jemand, der sich so vorkommt, sich im Krankenlager liegt und monatelang nicht aufstehen kann oder jahrelang, der darf wissen, er wird von seinem Gott gebraucht, weil sonst wäre er nicht mehr da. Das ist ganz wichtig. Ja? Gott gebraucht seine Kinder in jedem ihrer Zustände. Das wird auch sehr deutlich an dem Hiob. Nehmt es bitte doch wieder mit und ich möchte mir selber zur Ermahnung sagen. Übrigens, dass der Satan bis an die äußerste Grenze gegangen war in seiner Versuchung, das lesen wir zum Beispiel in Hiob 7, 11 und 15. Hiob 7, 11 und 15. Ich lese auch mitten hinein in seine Rede. So will auch ich meinen Mund nicht zurückhalten, will reden in der Bedrängnis meines Geistes. Das heißt, auch sein Geist wurde so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass der Geist in Bedrängnis war. Will klagen in der Bitterkeit meiner Seele. Das heißt, auch wenn wir mal bitter werden, vorübergehend, hoffentlich, ja, in unserer Seele, dann ist das durchaus etwas, was geschehen kann und was nicht Sünde ist. Ja, wir kriegen dann manchmal Angst und denken, oh, wenn ich bitter werde, dann wirft mich Gott weg. Keineswegs. Auch der Hiob ist bitter geworden in seiner Seele durch die Belastung. 15, so dass meine Seele Erstickung vorzieht, den Tod lieber wählt als meine Gebeine. Wenn jemand mal so weit gekommen ist, dann kann man wirklich von Belastung reden. Er war also kurz davor, seinem Leben selber ein Ende zu setzen. Ja, aber in diesem Fall durfte das nicht passieren. Gott hat es verhindert, weil er wollte eben was ganz Spezielles mit Hiob darstellen. Vers 9 und 10 in Kapitel 2. Hiob nimmt die Not auch jetzt, wo Satan selbst vorübergehend seine Frau gegen ihn aufbringen darf, ohne Ausnahme aus der Hand Gottes an. Und er sündigt nicht mit seinen Lippen wider Gott. Und diesmal ging es gegen Hiob selber, seine persönliche Existenz. wozu auch seine Frau gehörte. Ja, die Frau ist ja ein Teil des Ehemanns. Epheser 5 wird es klar und deutlich gesagt. Ja. Da wird sogar gesagt, dass die Frau den Leib des Mannes bildet, ja, dort in Epheser 5. Wäre jetzt ein extra wunderschönes Thema, was hier reinpasst, dürfen wir nicht dran stehen bleiben. Wir halten einmal kurz inne und fragen, wie kann denn Gott so etwas tun? Ist es nicht allem gesundem Empfinden zuwider, ja, dass Gott mit seinen Kindern so umgeht, ja, oder hier mit dem Knecht hier? Wie kann er Satan einfach so wüten lassen? Ja? Obwohl er Grenzen gesetzt hat, ist es doch furchtbar, wenn man sich in die Lage versucht, der Mann sich in seiner Seele befunden hat, wenn er solche Aussagen macht. Und die sind ja nicht einfach so gesagt worden, sondern die hat er echt empfunden. Ich möchte mal versuchen, ein paar Teilantworten zu geben. Teilantworten deshalb, weil wir nicht alles wissen aus der Geschichte und aus der Seele des Hiob. Das Geschöpf ist Ton in den Händen seines Schöpfers. Er kann damit machen, was er will. Und er muss niemand um Genehmigung fragen. Gott, unser Gott. Noch ist er jemand Rechenschaft schuldig, er handelt souverän. Dann das nächste, Gott ist seiner Sache sicher und das gilt immer und in allen Dingen. Gott muss nie Versuche anstellen, um herauszufinden, wie seine Geschöpfe sich verhalten werden. Gott musste also zum Beispiel nicht den Glauben Abrahams prüfen, indem er ihm sagte, du musst jetzt deinen Sohn umbringen. Jetzt will ich mal sehen, ob du wirklich glaubst. Glaubt das so ein Unsinn? Nee. Da waren andere da, die nicht geglaubt haben, dass der Abraham glaubt. Denn was hat denn Gott in 1. Mose 15 getan? Er rechnete den Glauben Abrahams ihm zur Gerechtigkeit. Und diesen Vorgang, den der Abraham mit seinem Herzen vollzogen hatte, den musste Gott nicht durch irgendeine Belastung prüfen. Muss Gott nicht, weil der sieht genau ins Herz rein, was dort entschieden wird. Und das genügt ihm. Und es ist gut, wenn sich diese Tatsache für immer in unseren Herzen einprägt. Je früher das geschieht, umso besser, dass Gott eben keine Versuche machen muss. Weil sonst hätten wir auch den Eindruck, dass Golgatha so eine Art Feuerwehraktion gewesen war. Jetzt schicke ich halt mal meinen Sohn, vielleicht funktioniert es mit dem dann. Wenn schon die Knechte, die ich vorher geschickt habe, praktisch nutzlos ihre Arbeit getan haben. Wie der Elia einmal zu Gott sagt, jetzt bin ich alleine übrig geblieben und ich bin auch nicht besser als meine Väter, jetzt kannst du mich eigentlich auch noch aus dem Leben nehmen. Ich bring's ja eh nicht zu Wege. Ja? Das ist so die menschliche Haltung. Es ist auch schön, dass wir vom Elia so eine Aussage haben. Ja, das tröstet uns. Denn wir machen ja auch solche Sprüche. Also ich wenigstens manchmal. Weiß nicht, wie es euch geht. Ja, dann war ganz sicher, er wusste, dass Hiob standhalten wird. Ist auch klar. Sonst hätte Gott die Versuchung nicht über ihn gebracht, wenn er nicht standgehalten hätte. Hat er ihn doch selbst in seinem Leben erzogen und in einen Stand versetzt, dass er diese Versuchung ertragen konnte. Dann ein ganz wichtiger nächster Punkt, Gott beschämt seine Feinde, um sie zur Umkehr zu bringen. Er benutzt dazu auch seine Auserwählten. Er bedient sich dabei Wegführungen, von denen wir in diesem Leben kaum Antwort finden werden. Denn wir müssen uns überlegen, wir in unserem Leben befinden uns in der Regel zwischen Hiob 3 und 41. 1 und 2 und 42, das sind zusätzliche Offenbarungen, um einigermaßen zu verstehen, was in dem Zwischenbereich abgelaufen ist. Hätte zum Beispiel Gott dem Hiob zu früh etwas über Kapitel 1 und 2 gesagt, was hätte der Satan sofort gemerkt? Das war doch ein Betrug. Du hast ihm gesagt, dass es da um mich gehen soll. Kein Wunder, glaubt er. Ja, so wie er vorher gesagt hat, du hast ihn eingezäunt und deshalb glaubt er. So hätte er Satan hundertprozentig gesagt, wenn Hiob etwas nur geahnt hätte, ja, wirklich geahnt hätte von dem, was da abläuft, dann hätte der Teufel sofort sagen können, gilt nicht, mache ich nicht mit, ich bleibe bei meiner Überzeugung. Aber da wir nachher nichts mehr von Satan hören, ja, und auch bei der ersten Versuchung Satan von selber nichts sagt, müssen wir damit rechnen, dass die Beschämung wenigstens ein Stück weit schon geschehen ist. Ich weiß nicht, ja, das ist jetzt meine Meinung. Ihr dürft da gerne anderer Meinung sein. Aber diese Aktionen, die verwendet Gott darum, um seine Feinde zu beschämen. Und er benutzt seine Auserwählten. Was lesen wir in Jesaja 45? Das fällt mir jetzt gerade dazu ein. Das möchte ich vorlesen. Die Stelle kennt ihr alle. Aber jetzt in diesem Zusammenhang ist mir das noch einmal wichtig. Ich lese Vers 22 bis 25. Ich habe bei mir, wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Das ist das, was Gott als Botschaft ausbringt. Warum? Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen und es wird nicht rückgängig werden, dass jedes Knie sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören wird. Nur in Jahwe wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden, und darauf kommt man jetzt an, es werden beschämt werden alle, die wider ihn entbrannt waren. In Jahwe werden gerechtfertigt werden und sich rühmen aller Same Israels. Das heißt, alle Aktionen Gottes, die zielen darauf ab, dass das Geschöpf, das von ihm weggeht, egal ob das ein für uns unsichtbares oder sichtbares Geschöpf ist, zielen darauf ab, dass die beschämt werden und dann zurückkehren. Das ist der Punkt. Und deshalb ist auch in deinem und meinem Leben so manches, was wir nicht auf die Reihe kriegen. Und wenn wir dann in den solchen Situationen mal da dran denken, dann können wir deshalb schon Danke sagen. Ja? Auch wenn uns das dann schwer aus dem Herzen kommt, weil unsere Gefühle noch weit da hinten sind und uns überhaupt nicht unterstützen, können wir trotzdem sagen, Herr, jetzt will ich dir danken, weil du mich daran erinnert hast, dass genau das passiert, dass du jetzt durch diese Situation auch irgendjemand in der unsichtbaren oder sichtbaren Welt dazu bringen will, dass er beschämt wird und dass er umkehrt. Wie beurteilt Gott die schwere Versuchung Hiobs? Nur noch wenige Minuten. Zu Beginn unserer Betrachtung haben wir die Frage gestellt, wie sieht der Schlüssel zum Verständnis dieses Buches aus? Einen ersten Teil der Antwort haben wir bereits finden können. Dazu noch ein gewichtiges Wort von Paulus. Das zitiere ich immer sehr gerne, auch um mich selber immer wieder neu daran zu erinnern und zu ermahnen. 1. Korinther 4, Vers 5. So richtet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch erstens das Verborgene der Finsternis, in Klammer auf, Hiob 1 und 2, Klammer zu, ans Licht zu bringen und zweitens die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Das heißt, um eine Sache endgültig und absolut beurteilen zu können, sind die verborgenen Dinge der Finsternis notwendig zu kennen, und zwar alle, und es sind die Ratschläge aller beteiligten Herzen zu wissen. Und da sehen wir, wie viel wir im absoluten Sinne beurteilen können. Ja? Fast nichts. Fast nichts. Weil wir können weder das, was im Finstern abläuft, außer das, was uns geoffenbart ist, noch das, was in den Herzen unserer Geschwister, ja, manchmal kennt man ja sein eigenes Herz nicht so richtig, ja. Und man fragt sich, wieso kommt da eigentlich so ein Müll raus? Das passiert mir gern, wenn ich was träume, muss ich oft beten, Herr, verzeih mir, dass ich so einen Mist träume. Ja? Wo kommt auch der her? Ja? Das tut mich manchmal echt belasten. Aber ich bin dankbar, dass ich es ihm dann sagen darf. Und der Salomo erklärt dann in den letzten Versen des Predigers, Prediger 12, 13 und 14, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, beziehungsweise das Endergebnis, nachdem alles vernommen ist, ja, also was zum Ausdruck gebracht werden muss, um dann ein Resümee zu ziehen. Da heißt, Gott wird jedes Werk, also alles sichtbar Geredete und Getane, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Und das ist das, was wir eben, Salomo drückt hier mit anderen Worten aus, was uns Paulus in 1. Korinther 4, Vers 5 gesagt hat. Das Verborgene ist das, was die Finsternis an Einflüssen hereinbringt in unser Leben. Und das, was in unseren Herzen passiert, in den Herzen derer, die beeinflusst werden. Erst wenn das offengelegt ist, dann kann man ein Urteil fällen. Das ist das, was wir hier haben. Und diese beiden Stellen, die sind für mich und sind auch für unsere Seele Ankerpunkte. Und diese Ankerpunkte liegen außerhalb des Kosmos und damit können sie nicht erschüttert werden. Wenn wir auf irgendetwas bauen, was im Kosmos drin ist, dann wackelt es. Spätestens dann, wenn der Kosmos wackelt, ja. Aber es wird wackeln und nicht Bestand haben. Und es wird uns nicht helfen. Und sie helfen uns, dass wir in die Ruhe Gottes eingehen über all den unzähligen, erdrückenden Fragen in uns und zunehmend auch um uns herum. Und hier müssen und können wir auch Gehorsam leisten und warten lernen mit unseren Beurteilungen. Und das gilt schon in Bezug auf unser eigenes Leben, wie viel mehr bezüglich des Lebens von anderen Menschen, ja auch denen, die ganz nahe um uns sind, die verstehen wir ja auch nicht immer. Es spielt dabei keine Rolle, ob die glauben oder nicht glauben. Die Freunde Hiobs sind genau an diesem Punkt gescheitert. Das wird man feststellen, wenn man ihre Reden liest. Wenn wir ein wenig nachdenken, dann mussten sie auch scheitern, denn niemand der Beteiligten, auch Hiob, nicht durfte die Hintergründe erfahren, solange der Versuchungszeitraum gelaufen ist, den Gott für diese Sache bestimmt hat. Und nachher heißt es ja, Gott nahm Hiob an, als er für seine Freunde betete und er hat ihm dann das Doppelte von dem, was er verloren hatte, erstattet. Nicht, dass wir das auch in Anspruch nehmen könnten oder von Gott fordern könnten, aber bis dahin lief der Versuchungszeitraum und bis dahin durfte nichts über die wahren Hintergründe herauskommen. Und damit ist uns klar, dass diese Lektion schlicht und ergreifend absolut für die unsichtbare Welt gegolten hat. Absolut. Ja. Jetzt kommt der zweite Teil des Schlüssels und damit möchte ich schließen. Zum Verständnis der Versuchung Hiobs ist nämlich Gottes erklärte Haltung zu der ganzen Sache. Und das möchte ich jetzt mir und uns wieder mitgeben. Es ist in allen Fragen die Schöpfung, ihre Geschichte und Bestimmung betreffend entscheidend, wie Gott, der Allerhöchste, sie selber beantwortet. Bitte? Es ist in allen Fragen die Schöpfung, ihre Geschichte und Bestimmung betreffenden entscheidend, wie Gott, der Allerhöchste, diese Fragen beantwortet. Ja? Und Gott hat auch, und an diesem Vers möchte ich jetzt schließen, im Vers 3 zu Satan gesagt gehabt. Und Jahwe sprach zu Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. An der Stelle möchte ich jetzt in Bezug auf meine und unsere Beurteilung sagen: Punkt. Kein weiteres Argument kann hier hinzugefügt werden. Gott sagt, das ist so. Und jetzt kommt: Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, wiewohl du, Satan, mich wider ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Punkt. Es gibt keine Ursache in Hiob, warum Gott diese Sache über ihn gebracht hat. Und da können wir jetzt Argumente bringen, Tausende, die sind alle Makulatur, weil Gott sagt, es war unnötig. Und jetzt, Bruder und Schwester, glaub doch mal, dass es in deinem Leben genauso ist. Sicher, wenn ich einen Fehler mache, da brauche ich nicht lang fragen, Herr, was habe ich falsch gemacht? Bin ich da recht? Geht es euch nicht auch so, wenn ich einen Mist gebaut habe? Das mache ich ziemlich schnell. Aber in vielen Fragen, da finde ich halt einfach nichts. Nicht, weil ich zu dumm bin, sondern weil genau solche Sachen auch in mein Leben reinkommen. Und da muss ich nur sagen, Herr, gib Gnade, dass ich standhalte, dass ich das nicht versündige, indem ich dir etwas Ungereimtes zuschreibe. Und das möge der Herr schenken. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, du weißt, dass es sehr einfach ist, über diese Dinge zu predigen und dass es unendlich viel schwieriger ist, in diesen Dingen selber darunter zu bleiben und auszuharren. Und darum möchte ich dich bitten, dass ich dies lernen darf und tun darf. Und du möchtest es all meinen Geschwistern schenken, allen, die jetzt heute hier sind und die diese Botschaft gehört haben aus deinem Wort. Und du möchtest es deiner Gemeinde schenken, dass sie Ausharren übt, denn das Ausharren muss zum Vollmaß gebracht werden. Und dann wird es geschehen, dass deine Feinde beschämt werden und dass sie zurückkommen und dich loben werden. Und dann sie dann bekennen werden, dass nur in dir Gerechtigkeit und Stärke und Weisheit und Gnade und Liebe ist. Amen. Amen.
Ich habe zuerst ganz vergessen, nur zu sagen, vorne liegen so Handzettel für die Spielstraße, also da kann man welche mitnehmen. Die sind da unter die Gesangbücher drin. Ich möchte euch noch aus dem Galater, Kapitel 6, den Vers 18 mit in die Woche geben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Eigentlich müsste man vorher nur Schwestern sagen, Schwestern und Brüder. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und einen Feiertag und eine gute Woche.